meiner heutigen Predigt ganz gerne anknüpfen an meine Predigt von letzter Woche. Ich weiß nicht, wer von euch alles da war. Wir hatten ja die Kindersegnung von Benders und ich habe das mal zum Anlass genommen, darüber zu predigen, warum wir das überhaupt machen, andere Menschen segnen. Also jetzt nicht nur Kindersegnung, sondern generell, wir können Leute mit Taten segnen, das ist hoffentlich allen klar, warum wir das machen. Wir können aber auch Menschen mit Worten segnen, wir sollen das auch, sagt die Bibel. Und ich habe mal darüber gepredigt, warum das einfach gut ist und wichtig, dass wir auch das tun, Menschen mit Worten segnen. Ihr könnt diese Predigt wie immer auch auf der Homepage nachhören. Insofern will ich das jetzt gar nicht irgendwie alles nochmal wiederholen, was ich da so gesagt habe. Und ein Bereich in unserem Gemeindeleben, in dem das Segnen einen festen Platz hat, ist ja auch immer die Segnungszeit am Ende des Gottesdienstes. Ich meine, deswegen heißt es ja so, nicht wahr? Und wenn ihr regelmäßig im Gottesdienst seid, dann kennt ihr das ja. Es gibt immer nach dem sozusagen als letzten Teil des Gottesdienstes das Angebot, wenn jemand ein Anliegen hat und sagt, ich würde mir einfach wünschen, mit jemand zusammen dafür zu beten, mich segnen zu lassen, dann ist da eine Gelegenheit dafür. Wir haben so einen Punkt in unserer Gemeindevision, der da ganz eng damit zu tun hat, ist, ich lese es mal vor, wir haben Sehnsucht nach einer Gemeinde, in der wir Gottes kraftvolle Gegenwart auf natürlich-übernatürliche Weise erleben bei allem, was wir tun. Und wenn ich an unsere Segnungszeit denke, ist so mein Empfinden, das ist, wie soll ich sagen, das ist keine schlechte Zeit, auf keinen Fall, aber irgendwie habe ich manchmal auch so das Gefühl, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. So, ich habe einfach eine Sehnsucht danach, dass wir das noch mehr erleben, dass Leute wirklich so einen Eindruck von Gott haben, den sie dort weitergeben, dass wir das noch mehr erleben, dass Leute einfach sagen, hey, ich möchte gern für mich beten lassen, dass Leute sagen, ich biete das an, für andere zu beten. So, meine persönliche Benchmark ist immer so eine Vineyard, die Christina und ich mal in den USA besucht haben. Das war irgendwie so eine, ja, echt so eine Provinzgemeinde, so 40, 50 Leute, jetzt nicht irgendwie so ein Leuchtturmdingens. Aber wenn die ihre Segnungszeit hatten, ähnlich wie wir das hier haben, irgendwie da war die ganze Gemeinde am Start. Also wer nicht vorne irgendwie beim Lobpreis beteiligt war, der hat entweder für jemand gebetet, der hat für sich beten lassen, der war irgendwie ein Gewusel, ein fröhliches, lebendiges Chaos. Und da habe ich so gedacht, Mensch, das ist so eine Sehnsucht, dass wir wirklich uns so ausstrecken nach dieser Gegenwart Gottes. Und ich möchte deswegen, wie gesagt, an die Predigt von letzter Woche anknüpfen und heute gar nicht so eine klassische Predigt halten im Sinne von irgendwie eine Bibelstelle auslegen oder so, sondern ich möchte ganz gerne so das Ganze, die kommende Zeit des Gottesdienstes so in zwei Teile aufteilen. Zum einen möchte ich einfach mal ein paar Gedanken so euch mitgeben, so zu unserer Segnungszeit. Möchte auch ein Modell vorstellen, wie man für andere Menschen beten kann, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte mich gern in dieser Segnungszeit anbieten, um für andere zu beten. Und im zweiten Teil wollen wir das Ganze dann auch ja praktisch werden lassen. Da wollen wir einfach dann in Dreiergruppen zusammengehen, also jeder, der das möchte, und dort einfach auch füreinander beten. Und da sagt man dann aber nachher noch was dazu, wie das ablaufen soll. Ja, und wenn dir am Ende des Gottesdienstes, wenn dir es so geht, dass du sagst, ja, ich hätte aber noch mal ein, zwei gute Ideen, was wir denn machen könnten, um diese Lobpreiszeit irgendwie noch mehr aufzubohren und das ist jetzt irgendwie nicht zur Sprache gekommen, dann freue ich mich auch einfach von dir zu hören oder du kannst gerne jemand anders im Leitungsteam ansprechen. Also wir freuen uns über jede gute Idee an dem Punkt. Ja, und wie gesagt, zum Einstieg erstmal ein paar Gedanken generell zu unserer Segnungszeit oder vielleicht genauer gesagt dazu, wer denn eigentlich überhaupt eingeladen ist, für andere zu beten in dieser Zeit. So mein typisches Statement, wenn ich die Segnungszeit anmoderiere, ist immer irgendwie sowas in der Art von, ja, also wenn du zur Gemeinde gehörst, wenn du da Erfahrung hast, dann ist toll, wenn du irgendwie Gebet anbietest. Und ich denke, manche von uns sind da vielleicht auch manchmal unsicher, ob sie da jetzt eigentlich mit angesprochen sind. Ich meine, was heißt das? Erfahrung haben? Muss ich das irgendwie schon 1000 Mal gemacht haben? Muss ich auf der Bibelschule gewesen sein? Wer darf denn sozusagen hier für andere beten in der Segnungszeit? Und vom Neuen Testament her ist es erstmal so grundsätzlich, dass jeder Nachfolger von Jesus die geistliche Vollmacht hat, für jemand anders zu beten, ihn zu segnen. Und deshalb ist es bei uns in der Vinyard Dresden auch ganz bewusst so, dass es in dem Sinne kein definiertes Ministry-Team gibt, so nach dem Motto, das sind die 10 Leute, die das dürfen und die anderen, sorry, die dürfen das eben nicht. Sondern grundsätzlich kann und darf jeder für andere beten, jemand anders segnen. Jetzt ist es aber manchmal so, dass es natürlich auch Leute gibt, die, sage ich mal, eher eine schräge Theologie haben, vielleicht auch manchmal Leute, die sogar psychische Probleme haben. 99,5% der Leute betrifft es nicht. Ich denke da jetzt auch niemand, der bei uns hier und heute in der Gemeinde ist oder vielleicht heute nicht da ist, aber trotzdem zur Gemeinde gehört. Also ich denke an niemand Bestimmtes von uns. Aber in der Vergangenheit war das schon so, dass wir mal vereinzelt auch Leute hatten, die da vielleicht eher komische Ansichten hatten. Manchmal haben wir auch Gäste im Gottesdienst, die sich da sehr berufen fühlen, auch irgendwie sich hinzustellen und Gebet anzubieten. Und ich sag mal, unbekannten Leuten kannst du halt noch nicht in den Kopf gucken. Ich habe keine Ahnung, welche Theologie jemand mitbringt, der hier zu Besuch ist. Und da gibt's schon so eine gewisse Gefahr, dass Leute in so einer Segnungszeit anderen Sachen sagen, die einfach problematisch sind. Also da denke ich jetzt an so Zeug wie, das ist ja immer mein Standardbeispiel, hey, wenn du krank bist, du darfst nicht zum Arzt gehen, du darfst keine Medikamente nehmen, weil dann sprichst du Gott ab, dass er dich heilen kann und will. Oder was auch so ein Klassiker ist, hey, wenn es in deinem Leben Sünde gibt und du kriegst das nicht schleunigst in den Griff, dann läufst du echt Gefahr, dass sich Gott von dir abwendet. Und was das für deine Ewigkeitsperspektive hier bedeutet, kannst du dir ja ausdenken. Alles schon da gewesen, auch hier unter diesem Dach. Und ich stelle mir dann so vor, wenn diese Person, die für sich beten lässt, vielleicht jemand ist, der noch, sage ich mal, ziemlich frisch im Glauben ist, der das einfach nicht einordnen kann und sagt, naja, das ist jetzt aber schräg. Oder vielleicht ist es ein Gast, der für sich beten lässt und der geht dann raus und denkt, naja, das ist offensichtlich die offizielle Theologie der Vinyard Dresden. Ja. Also deshalb ist es zu Beginn der Segnungszeit eben nicht so, dass ich einfach ganz pauschal sage, hier jeder, der Lust hat, ist herzlich eingeladen, für andere zu beten, sondern dass ich das so ein kleines bisschen einschränke. Jetzt, wenn du von dir selber sagst, ich gehöre hier zur Gemeinde und wenn es dir so geht, dass du die Theologie von unserer Gemeinde so ein bisschen kennst und einfach merkst, ich habe da ein Ja dazu, ey, dann fühl dich einfach herzlich angesprochen, fühl dich eingeladen, in der Segnungszeit für andere zu beten. Und wenn es dir jetzt so geht, dass du sagst, ja, das wäre mal interessant, aber ich habe das noch nie gemacht, habe irgendwie noch nie für jemand anders gebetet, dann ist es auch ganz normal, dass man da vielleicht ein bisschen unsicher ist, nicht so genau weiß, was muss ich denn da machen, was kommt auf mich zu. Und deshalb möchte ich ganz gern euch das sogenannte Fünf-Schritte-Modell vorstellen. Dieses Fünf-Schritte-Modell, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Vinyard ein bekanntes Schlagwort, das geht auf John Wimber zurück, das ist ja so der Gründervater der Vinyard-Bewegung. Und John Wimber hat sich mal Gedanken dazu gemacht, wie er denn so eine ganz alltagstaugliche Hilfestellung geben kann, damit Leute für andere beten können. Und das soll eben so niederschwellig sein, dass es tatsächlich jeder anwenden kann. Egal, ob er irgendwie theologisch ganz versiert ist, ob er am Anfang des Glaubens steht, eben eine niederschwellige Geschichte. Und erschreckt auch nicht, wenn ihr das Stichwort Fünf-Schritte-Modell hört. Das klingt jetzt irgendwie super komplex. Ihr werdet sehen, das ist eigentlich wirklich eine total simple, intuitive Geschichte. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ich jeden von euch jetzt fragen würde, was würdet ihr sagen, wie betet man gut für andere? Ich denke, das, was ihr sagen würdet, wäre in den allermeisten Fällen intuitiv genau das, was John Wimber auch in diesem Fünf-Schritte-Modell formuliert hat. Bevor ich euch diese fünf Schritte hier im Einzelnen kurz vorstelle, nochmal ein Disclaimer, der mir wichtig ist. Also dieses Modell, dieses Fünf-Schritte-Modell, das ist in dem Sinne kein biblisches Gebot, das man irgendwo von der Bibel her ableiten kann. Genau so musst du für andere beten. Das ist auch keine Zauberformel für Gebetserhörung. Also wenn du so betest, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gebet erhört wird, um 27%, geprüft von unabhängigen Experten. Der einzige Anspruch, den dieses Modell hat, ist, dass es eine Hilfestellung sein soll, wenn jemand unsicher ist, wie kann ich denn für andere beten. Das ist ein Modell und es kann ganz andere auch noch geben. Aber es ist ein Modell, das sich eigentlich auch vielfach bewährt hat. Und deswegen möchte ich es euch heute gern vorstellen. Ihr seht das hier, die fünf Schritte: Austausch, Orientierung, Wahl des Gebets, das Gebet selber und Rückmeldung. Was verbirgt sich da alles dahinter? Ich gehe es, wie gesagt, mal der Reihe durch, Reihe nach durch. Schritt 1, der Austausch ist ganz banal. Jemand kommt zu mir, weil er Gebet wünscht. Wir stellen uns kurz vor, wenn wir uns noch nicht kennen. Und derjenige erzählt mir einfach mal, worum es ihm denn eigentlich geht. Mehr ist es gar nicht. Mach's mal an einem konkreten Beispiel fest, so den einzelnen Schritten nach, dass man eine Vorstellung kriegt. Also angenommen kommt jemand zu mir, sagt, sage ich, hallo, ich bin der Christian, wie ist dein Name? Hey, ich bin der Thorsten, wofür darf ich denn beten für dich? Und dann sagt er, ja, ich habe einen Kollegen, der hat irgendwie eine total herausfordernde Art und ich würde mir einfach wünschen, mit dem besser klarzukommen. Das ist mein Gebetsanliegen. Schritt 1. Schritt 2, Orientierung. Da geht es eigentlich um nichts anderes, als einfach mal nachzufragen, um so ein bisschen ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, worum es eigentlich geht bei diesem Gebetsanliegen. Es gibt Herausforderungen, da kann es einfach tiefere Ursachen geben. Da ist sozusagen das Problem die Spitze des Eisbergs und eigentlich geht es um tiefere Sachen, die zu diesem Problem geführt haben. Manchmal hängen Herausforderungen mit anderen Problemen noch zusammen. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich habe irgendwie eine Krankheit, wo ich gern für mich beten lassen würde, kann ich einfach fragen, so, naja, was heißt denn das, diese Krankheit, wie äußert sich das, was hat der Arzt dazu gesagt, irgendwie gibt's da eine Prognose oder so, einfach um besser zu verstehen, worum es geht. Und es hilft mir eigentlich einfach nur ein Gespür dafür zu kriegen, wie ich gut beten kann, wofür ich konkret beten kann. Das ist das Ziel von diesem zweiten Schritt, Orientierung. Und da höre ich auf der einen Seite natürlich auf dem menschlichen Ohr, also ich höre mir an, was derjenige mir erzählt, stelle Fragen. Ich höre aber auch auf dem geistlichen Ohr, was ist die Sicht Gottes bei der ganzen Geschichte? Habe ich vielleicht irgendwie einen konkreten Eindruck, wofür ich beten kann, eine Frage, die ich stellen sollte? Jetzt dieses geistliche Hören ist so eine Sache, lasst euch da nicht einschüchtern, das ist einfach eine Übungsgeschichte. Und wenn man an dem Punkt jetzt nicht irgendwie einen übernatürlichen Eindruck hat, ist es auch überhaupt kein Problem. Also lasst euch jetzt deswegen nicht abhalten, weil ihr sagt, oh, keine Ahnung, ob ich das kann, hier irgendwelche übernatürlichen Dinge wahrzunehmen. In jedem Fall ist auch nochmal wichtig, dass dieser zweite Schritt keine therapeutische Sitzung sein soll, im Sinne von, es werden jetzt sämtliche Probleme bis hin zu, wie war das nochmal mit Ihrer Mutter, irgendwie analysiert, sondern es geht wirklich nur darum, eine Orientierung zu haben und besser zu wissen, wie und wofür kann ich konkret beten. Ich mache das mal wieder fest am Beispiel von dem Thorsten mit dem Kollegen und seiner herausfordernden Art. Ich kann zum Beispiel fragen, naja, kannst du ein bisschen besser erklären, was du daran so herausfordernd findest? Warum ist der für dich so herausfordernd? Und dann sagt der möglicherweise, naja, der hat so eine Art, der belehrt mich einfach oft so von oben und das macht er auch, wenn irgendwelche Kunden da sind. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl, der lässt mich vor den Kunden dastehen, als wäre ich irgendwie völlig ahnungslos und unfähig. Und das fordert mich echt heraus. Und dann kann ich zum Beispiel auch hergehen und sagen, naja, okay, also habe ich verstanden, wo das Problem ist. Lass uns vielleicht doch einfach einen Moment still sein und mal gucken, ob uns Gott in der Situation auch noch irgendwas zeigt. Und dann sind wir einen Moment still und dann habe ich vielleicht einen Eindruck, vielleicht habe ich keinen Eindruck. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. In jedem Fall ist es so, wenn ich das Gefühl habe, als derjenige, der Gebet anbietet, ich bin jetzt im Bilde, worum es eigentlich geht, dann geht's weiter mit dem dritten Schritt. Hier. Wahl des Gebets. Bei der Wahl des Gebets geht es einfach darum, dass es in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Arten von Gebet geben kann, die irgendwie sinnvoll sind. Wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, ich bin krank und würde gern gesund werden, ich habe einen Husten, will, dass der weggeht, dann macht es Sinn, dass ich zum Beispiel wirklich so im Namen von Jesus auch Autorität nehme und sage, ich bete, dass dieser Husten verschwindet. Dazu fordert uns die Bibel auf. Oder ich kann mich entscheiden, dass ich bei einem bestimmten Anliegen einfach Fürbitte tue, dass eine konkrete Sache eintritt. Ich kann die Person, die mir gegenübersteht, einfach segnen mit Weisheit oder mit Geduld oder mit innerem Frieden. Ich kann bitten, dass der Heilige Geist an der Person wirkt und einfach sagt, hey, tu, Heiliger Geist, was dir jetzt einfach gut und sinnvoll erscheint und wir sind nochmal einen Moment still. Manchmal gehe ich auch her und bitte denjenigen, der einen Segen sucht, einfach sein Anliegen nochmal selber laut zu formulieren, weil ich einfach weil dieses laute Beten, dieses den eigenen Willen so auch nochmal bekunden, echt auch eine geistliche Kraft hat. Naja, und man könnte verschiedene Beispiele machen. Also ich will damit einfach nur sagen, je nach Situation kann man auf unterschiedliche Arten beten. Und auch hier, lasst euch da nicht verunsichern, wenn ihr sagt, ich bin da jetzt irgendwie nicht so fern drin, was da jetzt gerade die angemessene Art ist. Am Ende des Tages ist es echt so, wenn ihr irgendwie mit Herz und Verstand an die Sache rangeht, dann wird das nicht so falsch sein, was ihr da tut. Also habt bitte jetzt nicht die Angst, da mache ich Dinge schrecklich falsch, weil ich irgendwie hier nicht das groß studiert habe. Auch das ist eine Übungssache und wie gesagt, mit Herz und Verstand werdet ihr auf jeden Fall dort was Gutes und was Richtiges machen. Wieder das Beispiel mit dem Thorsten und seinem herausfordernden Kollegen und der den Thorsten immer so von oben runter belehrt. Für welche Art des Gebets entscheide ich mich? Ich kann zum Beispiel diesen Thorsten bitten, ob er sich vorstellen kann, diesen Kollegen einfach nochmal selber zu segnen in Abwesenheit, weil ich glaube, das hat eine geistliche Kraft, wenn wir die Leute segnen, die uns herausfordern. Und ich kann mich entscheiden zu sagen, ich segne diesen Thorsten mit Geduld, ich segne ihn mit Liebe für diesen Kollegen und ich tue einfach Fürbitte, dass bei irgendwelchen Kunden kein falscher Eindruck entsteht, wenn dieser Kollege einfach diesen Thorsten von oben runter belehrt und der Kunde steht daneben und hört das. Und das ist der dritte Schritt. Ich entscheide mich einfach auf bestimmte Arten und für bestimmte Dinge zu beten. Schritt 4 ist dann einfach das Gebet selber. Also die Umsetzung dessen, wofür man sich im dritten Schritt entschieden hat. Das kann man gerne weiterhin geistlich hörend machen. Es ist auch ganz gut, muss man einen Schluck trinken. Also es ist auch ganz gut, sich gegenseitig beim Beten dem anderen die Hand aufzulegen, vorausgesetzt, er ist damit einverstanden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und gerade irgendwie, wenn Männer für Frauen beten oder umgekehrt, ist es natürlich besonders wichtig, da wirklich sensibel zu sein und das nicht einfach vorauszusetzen, dass es schon okay sein wird, da mal einfach die Hand irgendwie aufzulegen. Also gut ist einfach immer nachzufragen und ja, wie gesagt, sensibel zu sein. Und wenn man dann eben füreinander gebetet hat oder für den anderen gebetet hat, ist der letzte Schritt die Rückmeldung. Da geht es einfach darum, nochmal zu gucken, nochmal nachzufragen. Hast du jetzt gemerkt, dass irgendwie was bei dir passiert ist? Also angenommen, jemand kommt zu mir und sagt, ich habe irgendwie Schmerzen in der Schulter. Dann kann ich hinterher fragen, merkst du, dass es besser ist? Ist irgendwas passiert? Oder ich kann fragen, hat dich das seelisch irgendwie berührt? Ist geistlich bei dir irgendwas passiert? Gibt es vielleicht Eindrücke, die du hattest in der Zeit? Oder ich hatte einen Eindruck, den ich weitergeben kann? Es kann unter Umständen auch sein, dass ich der Person am Schluss einfach nochmal einen Rat mit auf den Weg gebe. Also dort, wo Leute ernster krank sind, gebe ich ihnen immer auf jeden Fall den Rat, trotz Gebet auch zum Arzt zu gehen. Und wenn es nur ist, um sich bestätigen zu lassen, dass sie gesund sind. Oder dass ich sage, hey, wenn es was Schwerwiegenderes ist, guck auf alle Fälle irgendwie, dass du dir Seelsorge suchst oder möglicherweise eine Therapie oder beides. Das kann sein, dass ich den Leuten eine Ermutigung mit auf den Weg gebe, dass ich zu diesem Thorsten sage, hey, ich würde dich wirklich ermutigen, such doch mal in einem guten Moment das Gespräch mit diesem Kollegen und erklär ihm einfach, wie das auf dich wirkt, wenn er dich so belehrt und schau mal, ob ihr da nicht gut ins Gespräch kommt. Oder es kann sein, dass ich jemand einfach nochmal tröste, dass ich ihn umarme, was auch immer. Also im Prinzip geht es in dieser Rückmeldung einfach nochmal darum, das Ganze abzurunden und ja, dem anderen vielleicht nochmal die Dinge mit auf den Weg zu geben, wo man so das Gefühl hat, es wäre jetzt einfach nochmal gut, das anzusprechen. Kannst du es gerade nochmal? Genau. Also um es nochmal zusammenzufassen und nochmal ein bisschen mit anderen Worten zu sagen, in Schritt 1 geht es einfach darum rauszufinden, worum geht's. In Schritt 2 geht es darum, mal nachzufragen, um das besser zu verstehen, sowohl also natürlich als auch übernatürlich. In Schritt 3 geht es darum zu gucken, wie formuliere ich mein Gebet, was ist mein konkretes Anliegen, für das ich beten möchte. Schritt 4 ist das Gebet selber. Schritt 5 heißt einfach noch in einer geeigneten Weise einen Knopf dran zu machen, sage ich jetzt mal. Also im Grunde, wie gesagt, ist dieses 5-Schritte-Modell eine ziemlich einfache, intuitive Geschichte. Zumindest hoffe ich jetzt, dass es euch auch so geht, dass ihr es so denkt, naja, eigentlich ist da nichts furchtbar Kompliziertes dabei. Zum Abschluss, so von meinem Part jetzt hier, möchte ich gern noch drei Dinge euch mit auf den Weg geben, die uns in der Vineyard-Bewegung wirklich wichtig sind, auch wenn wir für andere Leute beten, egal ob das jetzt nach diesem Modell ist oder auf irgendeine andere Art und Weise. Die erste Sache, die uns wichtig ist, wenn wir für andere beten, ist, dass wir bei allem, was wir tun, immer die Entscheidungsfreiheit der Person gegenüber respektieren. Wir pushen Leute nie zu irgendwelchen Dingen, bei denen sie sich eigentlich nicht wohlfühlen. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt damit, dass ich ihm die Hand auflege beim Gebet, ist es völlig in Ordnung. Wenn jemand sagt, nee, ich möchte die Frage eigentlich nicht beantworten, warum mich das jetzt gerade so herausfordert, ist es völlig in Ordnung. Wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich gerade nicht weiter beten oder ich möchte gern mit jemand anders beten, ist das völlig in Ordnung. Also die Entscheidungsfreiheit der Leute respektieren wir immer. Ein zweiter Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist, dass wir prophetische Eindrücke immer so weitergeben, so mit diesem Vorbehalt, dass wir uns da auch einfach irren können dabei. Und wir ermutigen die Leute, denen wir was weitergeben, das auf jeden Fall auch selber zu prüfen. Wenn ich jemand einen Eindruck weitergebe, dann mache ich das immer auf die Art, dass ich sage, ich habe den Eindruck, dass Gott gerade was sagt. Ich sage nie, Gott sagt was. Der Unterschied ist, im ersten Fall widersprichst du mir, wenn du das anders siehst, im zweiten Fall widersprichst du Gott. Das ist ein kleines Gefälle und insofern ermutige ich Leute einfach zu sagen, hey, es ist mein Eindruck, dass Gott was sagt und wenn du das anders siehst, widersprichst du mir. Und du musst es und darfst es und sollst es für dich selber prüfen, ob du das annimmst und ob du was damit anfangen kannst. Also das ist das Zweite, was uns wichtig ist. Wenn man Eindrücke von Gott hat, kann man sich irren und der andere muss das immer prüfen und hat da auch alle Freiheit dazu. Das Dritte, was uns wichtig ist, das formulieren wir in der Vineyard-Bewegung so unter dem Stichwort natürlich, übernatürlich. Das bedeutet einfach, wenn wir für andere beten, dann muss das überhaupt keine Show sein. Das Gebet wird irgendwie nicht kraftvoller, wenn man möglichst laut wird oder wenn man theatralische Gesten verwendet oder wenn man sich einer seltsamen Wortwahl bedient. Wenn ich für jemand bete, kann ich genauso mit ihm reden, wie ich jetzt gerade mit euch rede oder wie ich mit meiner Frau rede, wenn wir abends auf dem Sofa sitze oder wenn ich mit irgendjemand rede, wenn ich beim Bier sitze und Gott hört das und Gott nimmt das ernst und das hat die gleiche Autorität, wie wenn ich rumschreie, ist aber möglicherweise deutlich weniger befremdlich. Also insofern lasst uns da natürlich, übernatürlich sein, wenn wir für andere Leute beten. Ja, das ist das Fünf-Schritte-Modell. Da könnte man jetzt sicher zu diesen einzelnen Punkten noch ganz vieles dazu sagen. Man kann das Ding auch als Tagesseminar irgendwie vorstellen. Ist, glaube ich, aber an dem Punkt nicht notwendig. Ich hoffe einfach, es ist für euch alle nachvollziehbar. Und wir wollen euch einladen, dass ihr jetzt im nächsten Schritt, wir werden jetzt zusammen noch ein Lied singen, und wollen euch dann einladen, dass ihr euch immer in Dreiergruppen findet. Und dann einfach mal, also dass jeder in dieser Dreiergruppe ein Anliegen nennt, wo er sagt, da wünsche ich mir Gebet. Ihr seid da völlig frei, selber zu entscheiden, wie persönlich oder wie allgemein das sein soll. Keiner muss sich hier irgendwie nackig machen. Und dann sind die anderen beiden eingeladen, einfach auch so ein bisschen anhand von diesem Modell für ihn zu beten. Und so machen wir das einfach mal der Reihe nach durch. Genau, wir singen nochmal ein Lied. Ihr könnt euch sozusagen mental schon mal ein bisschen drauf einstellen. Ich sage dann gleich nochmal zwei Sätze dazu nach dem Lied.
Genau. Ich habe gerade während der Predigt überlegt,